Ö1 Mittagsjournal.
Aus dem Journalstudio begrüßt Sie Franz Renner. Freitag, der 3. Juli, darüber berichten wir unter anderem. Gestern ist die Reise des österreichischen Herren-Fußballteams bei der Weltmeisterschaft zu Ende gegangen mit der Niederlage gegen Spanien. Und weil nach dem Spiel bekanntlich vor dem nächsten Spiel ist, hat Teamchef Ralf Rangnick schon einen bestenfalls milden Umbau des Teams angekündigt. Der ehemalige Teamspieler Peter Stöger rät im Interview bei uns, die Nachwuchsarbeit zu überdenken, die Jungen gewissermaßen von der Leine zu lassen und nicht schon Zehnjährigen die Spielidee des Nationalteams aufzuzwingen. Nach Deutschland schauen wir nicht auf die dortige Teamchefdebatte, Julian Nagelsmann soll kurz vor dem Rücktritt stehen, sondern auf die sich weiter vertiefende Krise der Autoindustrie, aktuell am Beispiel VW und Mercedes zu sehen, mit angekündigten Massenkündigungen oder der beabsichtigten Verpflichtung zu mehr Arbeit bei gleichem Lohn. Wir analysieren die Gründe, vor allem auch die Auswirkungen auf die österreichische Automobilzulieferindustrie. Und eisig wird es auch, besser gesagt eisig abschmelzend. Der Gletscher in Österreich, die Pasterze am Großglockner, wird an der Größe gemessen noch heuer Platz 1 unter den österreichischen Gletschern verlieren. Was das absehbare Verschwinden der Gletscher aus den Alpen für Natur und Mensch bedeutet, besprechen wir mit der Gletscherforscherin Andrea Fischer. Das und mehr gleich, eingangs aber die Wetterprognose. Daniel Zeinlinger, bitte.
Am Nachmittag geht es in Richtung Sonnenschein, die Wolken werden langsam weniger und die vereinzelten Regenschauer hören in den nächsten Stunden auf. Der lebhafte bis starke Nordwestwind bleibt aber bis zum Abend und die Temperaturen steigen noch auf 21 bis 30 Grad. Ähnliche Temperaturen gibt es auch am Wochenende und vor allem im Norden und im Osten auch weiterhin windiges Wetter. Der sonnigere Tag wird der morgige Samstag, Schauer sind die Ausnahme, mehr Schauer und Gewitter sind dann am Sonntag zu erwarten. Länger sonnig sein wird es da vor allem im Süden und am Vormittag auch noch in Vorarlberg und Tirol.
Und so schnell kann es gehen und als ob ich es verschrien hätte in der Begrüßung. Julian Nagelsmann ist als deutscher Fußballteamchef zurückgetreten und dreimal raten, wer für diese Funktion bereitsteht. Jürgen Klopp, ganz genau. Wir kommen zum österreichischen Team. In der Niederlage erst zeigt der Fußballfan seine wahre Größe. Fußball Österreich also heute schon niedergeschlagen nach der Niederlage gestern gegen Spanien, aber eben auch stolz auf das Team, das so weit gekommen ist und das uns in den vergangenen Tagen und Wochen unvergessliche Höhepunkte, aber eben auch schmerzhafte Niederlagen beschert hat. Das Fußballfieber dürfte jetzt einmal wieder zurückgehen. Das Team um Teamchef Ralf Rangnick hat gestern nach dem Ausscheiden gegen Spanien zurück auf diese WM und nach vor auf kommende Herausforderungen geblickt. Mehr von unserem WM-Reporter Daniel Kulowitz.
Es mag für die meisten, vor allem auch für die Fans, enttäuschend gewesen sein. Man kann aber dem ÖFB-Team wenig vorwerfen nach diesem Spanien-Match. Dort sind die Grenzen und der ÖFB-Goalie Alexander Schlager hat mit seinen Paraden ja noch Schlimmeres verhindert.
Das war jetzt kein Außengegner, sagt man in Österreich. Wir wissen, und das haben wir in der Vergangenheit bewiesen, dass wir mithalten können, wenn jeder Prozent perfekt ist. Wenn wir eine gute Leistung bieten und nicht jeder Prozent am perfekt ist, dann verlierst du gegen diese Mannschaften. Und deswegen, glaube ich, haben wir trotzdem eine ordentliche WM gespielt. Ja, und wenn der Trend so weitergeht, dann wird man sich automatisch weiterentwickeln. Dann wird irgendwann die Reise bei diesen Turnieren hoffentlich immer weitergehen.
Aber wo stehen wir denn jetzt aktuell wirklich? Eine Einschätzung von dem Mann, der uns überhaupt zu dieser WM geschossen hat, Michael Gregoritsch.
Vermutlich, wo halt diese FIFA-Weltrangliste auch uns eingestuft hat. Wir sind im 16. Finale ausgeschieden gegen eine Mannschaft, die in der jüngsten Vergangenheit den größten europäischen Titel gewonnen hat. Und leider ist das eine Nummer zu groß für uns. Und da fehlen uns sicher auch diese Nations League-Spiele gegen diese Mannschaften, wo man sich ein bisschen mehr Routine auch aneignen könnte. Und die haben wir nicht, da sind wir auch selbst schuld dran. Dementsprechend gegen eine Mannschaft wie Spanien, das ist dann leider Gottes eine Nummer zu groß.
Trotzdem wurmt es Spieler wie David Alaba, der mehrfacher Meister mit Bayern oder Real Madrid geworden ist, der die Champions League mehrfach gewonnen hat und als Leaderfigur das ÖFB-Team auch immer wieder angespornt hat.
Auf der anderen Seite haben wir aber mittlerweile auch schon ein Mindset und auch eine Mannschaft, die groß denkt und Träume hat. Und wenn man sich diese Träume dann irgendwo nicht verwirklicht, tut das natürlich dann auch sehr weh. Klar, können wir stolz sein auf uns. Auch wenn wir auch anerkennen müssen und auch akzeptieren müssen, dass die Qualität dann der Spanier schon wirklich sehr, sehr hoch war und wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die überragenden Fußball spielt. Das muss man dann auch am Ende des Tages vielleicht irgendwo akzeptieren.
Akzeptieren muss das Team aber nun auch das endgültige Aus von Marko Arnautovic, der seine ÖFB-Karriere nach 137 Länderspielen und 49 Treffern beendet. Von einem Mega-Umbruch will Ralf Rangnick jetzt danach aber nicht sprechen.
Ob wir überhaupt einen Umbruch brauchen, weiß ich nicht. Es gibt genügend Spieler auch, die im allerbesten Alter sind oder auch noch in jüngerem Alter. Ich habe zur Mannschaft gesagt, eins ist klar, das Ziel muss lauten, dass Österreich regelmäßig jetzt an Europa- und Weltmeisterschaften teilnimmt. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall und das ist auf jeden Fall das Ziel. Ob außer Marco noch irgendjemand dann womöglich nicht mehr zur Verfügung steht, weiß ich nicht.
Aber wer könnte in die Fußstapfen eines Marko Arnautovic schlüpfen? Da ist der Teamchef noch ein bisschen ratlos und seine Amtszeit ist ja gerade um 2 Jahre verlängert worden.
Wir werden mit den Spielern auch in 2 Jahren noch spielen, die wir jetzt haben. Das ist Sascha Kalajdzic, der hoffentlich dann gesund bleibt. Und Michael Gregoritsch, das sind die Stürmer, die wir auf der zentralen Position im Moment haben. Und ich sehe, wie gesagt, im Moment schaue sehr viele Spiele in Österreich an. Wie Sie wissen, auch viele Spiele der U17. U19, U21. Ich sehe da jetzt im Moment niemanden bei aller Fantasie, der jetzt in den nächsten 2 Jahren in die Fußstapfen treten könnte.
Im Herbst wird eine Bestandsaufnahme gemacht. Da startet dann die Nations League mit Heimspielen gegen Israel und Kosovo. Endziel ist aber die EM-Teilnahme 2028 im Vereinigten Königreich mit Fußball-Fan-Hochburgen wie England, Schottland, Wales, Irland oder Nordirland.
Unser WM-Reporter Daniel Kulowitz vom Pressegespräch des ÖFB-Teams in Los Angeles nach der gestrigen Niederlage gegen Spanien. Das war die Innensicht des Teams. Wir hätten da gerne noch eine Außensicht von einem, der auch mal innen war. Vom ehemaligen Teamspieler Peter Stöger als Spieler und Trainer war er beispielsweise Meister mit der Austria. Stöger war am Vormittag bei uns im Studio. Meine erste Frage war naheliegenderweise zum Match gestern. Was, so die Frage, hat ihn da mehr geschmerzt? Dass Österreich ausgeschieden ist oder wie es ausgeschieden ist ohne einen einzigen Schuss direkt aufs Tor der Spanier?
Ja, dass wir ausscheiden, das war jetzt nicht so überraschend. Das muss man schon richtig einordnen. Ich denke, dass jedem klar ist, welche Qualität die Spanier haben. Auch welche Qualität die Argentinier haben in der Gruppenphase. Ähnliches Kaliber. Das, glaube ich, wo man vielleicht ansetzen könnte, wenn man was Kritisches mitfließen lassen möchte, ist, dass wir in beiden Spielen gefühlt nicht wirklich in der Lage waren, auf gleicher Ebene mitzuhalten, in irgendeiner Form über längere Spielzeit.
Der echte Fußballfan zeigt sich ja in der Niederlage, demzufolge bin ich ein echter Fan. Trotzdem stolz auf das Team, aber natürlich kommt jetzt ein Aber über die Ursachen und die Zukunft muss man schon auch offen reden. Ich knüpfe da dann, was Sie angesprochen haben, gegen Spanien und Argentinien mitzuspielen, das war nicht unbedingt anzunehmen. Was aber aufgefallen ist, das sage ich jetzt als fußballbegeisterter Laie, dass wir auch gegen Jordanien, eine in der Weltrangliste weit hinter uns liegende Mannschaft, und auch gegen Algerien nicht wirklich spielerisch überzeugt haben.
Sport kann man nicht nüchtern betrachten, würde ich sagen. Aber wenn man es rational ansieht, dann würde ich sagen, es ist in irgendeiner Form alles nach der Papierform gegangen, wenn man das so sagen kann. Das ist in vielen Bereichen dieser WM nicht so gewesen, aber bei uns in der Gruppe und auch danach ist es nach Papierform gegangen. Also Argentinien ist uns zu groß, wenn wir nicht an unser Limit kommen oder vielleicht sogar über unsere Grenzen von der Qualität gehen können. Dasselbe gilt für Spanien. Das haben wir in beiden Spielen, das haben wir eigentlich in der ganzen WM nicht geschafft, dass wir an unsere echte Qualität rangekommen sind, die wir schon einmal vor einem Jahr oder so vielleicht gezeigt haben.
Ein Argument, und das ist auch von vielen Fußballexperten in den letzten Tagen ins Treffen geführt worden, war, einige Spieler wirken nicht fit. Gibt's das oder ist das halt eine Erklärung für was, ein Erklärungsversuch für etwas, was man sich nicht wirklich erklären kann?
Was jeder damit meint, ist, dass wir dieses laufintensive Spiel, wo wir Bälle gejagt haben, wo wir den Gegner unter Druck gesetzt haben, das ist das, glaube ich, was den, wenn man so will, diesen Kritikern, wo wir heute jetzt in der Diskussion sind, die das ansprechen. Und das war wirklich so jetzt nicht zu sehen und das war unser DNA, das haben wir so nicht hingekriegt. Und ich sage mal, diese spielerische Komponente, einen Gegner zu dominieren, das war jetzt auch in der Vergangenheit nicht unbedingt das, was uns ausgezeichnet hat. Das heißt, wir haben alles nicht so hingekriegt. Für mich bleibt trotzdem übrig, ich bin ja auch ein echter Fußballfan und ich liebe unser Land und ich muss dann schon sagen, dass man der Mannschaft schon auch dankbar sein muss. Also wenn ich sehe, was rundherum passiert, das ist schaffen, dass man die Leute zwingt, um 4 und um 6 in der Früh aufzustehen und das zu verfolgen und jeder spricht drüber, jeder spricht mich an auch, dann haben sie was geschafft. Das ist hängen geblieben und das wird auch hängen bleiben. Und der Magic Moment mit Kalajdzic, über den werden wir auch in 50 Jahren noch sprechen, dass wir uns da qualifiziert haben für das 16. Finale.
Damit kommen wir zur Frage, wie weiter? Wir haben Ralf Rangnick gehört, den Teamchef, der sagt, einen großen Umbruch kann es gar nicht geben, weil es dazu auch die Spieler, die sich zusätzlich aufdrängen, nicht gibt. Braucht es aus Ihrer Sicht vielleicht doch auch Änderungen an Strategie und Taktik, weil vor unserem früher viel gelobten hohen Pressing fürchtet sich offenbar niemand mehr?
Ja, ich glaube, es würden sich genug fürchten, wenn man es wieder so in die Mannschaft reinbringen, wie es vielleicht schon mal war. Kann natürlich auch sein, dass sich der ein oder andere schon damit beschäftigt hat, was uns ausgezeichnet hat und Lösungen dafür hat. Ich glaube, damit kann Ralf Rangnick ganz gut umgehen.
Da schiebe ich die Frage ein, hat er aus Ihrer Sicht alles richtig gemacht vor der WM und auch während der WM? Wer hat Ihr Vertrauen?
Ja, also ich glaube, da gibt's ja keine zwei Meinungen. Ich glaube, er ist so verwurzelt und er ist so fest im Amt in seiner Position. Ich sehe auch diese Teamchef-Position. Natürlich ist das Wichtigste die Nationalmannschaft. Aber ich denke, dass wir schon ein paar Sachen haben, wo er nachschieben kann. Und das ist auch das, wo ich hoffe, dass er das auch macht. Weil er ist, glaube ich, der erste Teamchef, der auch die Unterstützung hat, dass er gehört wird. Ob es jetzt vielleicht im Bereich der Ausbildung da oder dort einmal noch was verfeinert werden muss oder dass es in der Infrastruktur verfeinert werden muss, dass wir vielleicht über Stadion sprechen. Das hat er die Kraft und er hat die Unterstützung, die keiner gehabt hat bis jetzt. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass er da ist und auch in dem Bereich unterwegs ist.
Machen wir es vielleicht zum Schluss noch ein bisschen konkreter, die Punkte, die Sie angesprochen haben. An welchen Schrauben muss vor allem gedreht werden? Ist es die Nachwuchsarbeit? Sind es die Akademien? Sind es die Sportplätze? Ist es die Bundesliga vielleicht, die international ja auch ziemlich abschmiert?
Naja, die Bundesliga ist ja schon klar. Also wenn man schaut, jetzt an der Kader oder wie der Großkader sich dargestellt hat, das sind da 40 Spieler und wenn dann von den 40 Spielern vielleicht 5 in der österreichischen Bundesliga spielen, ist ja klar, dass die 35 Besten im Ausland spielen. Während die in unserer Liga wird es den heimischen Vereinen auch leichter fallen, international zu reisieren. Also, dass wir.
Aber das ist ein Wunschkonzert, das können wir uns nicht leisten.
Ja, klar, darum sage ich, wir sind eine Ausbildungsliga, da kannst du aber dann auch nicht erwarten, dass du beim Konzert der Großen dabei bist. Ich glaube, dass wir gut daran denken sollten, zumindest, dass wir individuell in der Ausbildung sind und die Stärken der Spieler mal mehr forcieren sollten. Ist ja keine Überraschung. Wir werden über Stürmer reden, wir werden über diese Positionen reden, die jetzt nicht zwingend mit der Systematik zu tun haben. Und wenn du dir die Torschützenliste anschaust, die ganzen Granaten, die liefern ab. Die sind dafür verantwortlich, dass die Mannschaft erfolgreich ist, also bei dieser WM. Alle großen Nationen haben ihre Topstars und in dem Bereich haben wir jetzt dann mit Nanatovic, der auch noch geht, da haben wir einiges zu tun.
Eine Nachfrage für Connoisseure gewissermaßen, weil Sie gesagt haben, die Spielidee nicht über alles drüber stülpen. Davon ist im internationalen Fußball gleichzeitig immer die Rede und das bedeutet, dass man von den 10-Jährigen weg alle quasi mit der gleichen Spielidee, mit der gleichen Fußball-DNA infiziert. Aus Ihrer Wortmeldung entnehme ich, man soll den Buben ein bisschen mehr Freiraum lassen und schauen, was sie am besten können.
Das ist mein Grundzugang. Den muss man überhaupt nicht richtig finden. Die meisten sehen ihn auch nicht als richtig. Aber ich finde, wenn du Menschen entwickeln willst, dann musst du ihnen einen Freiraum geben, dass sie ihr Talent entwickeln können. Und dann musst du schauen, ob er einen Platz findet in der Systematik und in einer Fußballmannschaft. Und wenn man von Kreativität spricht, dann erst recht musst du die Jungs dorthin bringen oder auch die Mädels dorthin bringen, dass sie ihr Talent ausleben können. Und da musst du sie begleiten.
Da wären wir dann beim Käfigkick, beim legendären. Letzte Frage, Herr Stöger. Das Ziel müsse sein, dass sich Österreich künftig öfter oder immer für Europameisterschaften und Weltmeisterschaften qualifiziert, sagt der Teamchef Ralf Rangnick. Sind wir da schon so weit?
Ja, nachdem ja da die Turniere immer aufgestockt werden, muss man sagen, dass es nicht zwingend schwerer wird. Und mit der Besetzung, wie wir
quasi. Aber Sie wissen, das war nicht meine Frage.
Ja, klar. Nein, ich glaube schon, dass das muss zumindest der Anspruch sein. Und ich glaube, dass wir da ganz gut aufgestellt sind, dass wir da dabei sind. Die Frage ist dann, was ist die Erwartungshaltung von dem, was wir abliefern können? Zwingend dabei sein werden wir. Die Großen zu ärgern, glaube ich, das wird schwierig.
Peter Stöger war das, ehemaliger Meisterspieler und Trainer in Österreich. Dankeschön.
Gerne.
Wir wechseln nach Deutschland und wie versprochen, nein, es geht nicht wieder um Fußball. Das deutsche Team ist ja noch vor unserem bei der WM ausgeschieden. Es geht jetzt ums Herz des Industrielandes Deutschland, um die Autoindustrie. Wenn wir beim Bild des Herzens bleiben, könnte man es quasi medizinisch so formulieren: Die Probleme der deutschen Autoindustrie, das geht über leichte Herzrhythmusstörungen schon weit hinaus. Das sieht man aktuell gerade am Beispiel VW, wo bis zu 100.000 Jobs gestrichen werden könnten, und auch bei Mercedes, das den Beschäftigten mehr Arbeit bei gleichem Lohn abfordert. Das geht erwartungsgemäß nicht ohne Widerstand ab. Bei Mercedes protestieren heute die Beschäftigten in ganz Deutschland. Bei VW soll es am Donnerstag kommender Woche Proteste geben. Johannes Rupprecht über die vielfältigen und nicht nur, aber auch hausgemachten Probleme der deutschen Autoindustrie.
Der Unmut der Mercedes-Belegschaft ist groß. Die Reformpläne des Konzerns stehen unter keinem guten Stern. In diesen Minuten beginnen in ganz Deutschland Proteste der Belegschaft. Dabei geht es bei Mercedes, anders als etwa bei Volkswagen, noch nicht um Stellenabbau. Mercedes will mit dem Betriebsrat in den kommenden Wochen über eine Verlängerung der Arbeitszeit verhandeln, bei gleichbleibendem Lohn wohlgemerkt. Aus bisher 35 Stunden pro Woche sollen wieder 40 werden. Und schon vereinbarte Sonderzahlungen sollen für den Großteil der Mitarbeiter um ein Jahr nach hinten verschoben werden. Nicht nur Mercedes, sondern praktisch alle deutschen Autobauer könnten derzeit nicht mit der Konkurrenz aus China mithalten, sagt Philipp Rasch. Er hat selbst 10 Jahre bei Mercedes gearbeitet und berät und analysiert heute die Branche als selbsternannter Autopreneur.
China war der wichtigste Absatzmarkt für alle deutschen Automobilhersteller und China hat es geschafft, in kürzester Zeit eine eigene Automobilindustrie aufzubauen, die inzwischen als Technologieführer weltweit gilt und ganz, ganz viele Marktanteile und Kunden den deutschen Autobauern weggenommen hat. Und die Gewinne der deutschen Autoindustrie kamen jahrzehntelang maßgeblich aus China und diese Schecks, die kommen jetzt nicht mehr.
Volkswagen will Medienberichten zufolge bis zu 100.000 Stellen streichen. Die deutschen Werke sollen besser ausgelastet werden. Überlegt wird sogar, dort bald chinesische Automodelle zu fertigen. Die deutschen Autobauer hätten Trends wie die Elektromobilität verschlafen, sagt Rasch.
Wir hatten jahrzehntelang einfach ein sehr stabiles Geschäft, wo es wirklich darum ging, kleinteilig nur noch zu optimieren. Und jetzt haben wir einen maßgeblichen Strukturwandel, wo sich das gesamte Automobilgeschäft einmal um 180 Grad gedreht hat. Also es kommt jetzt einfach auf ganz andere Sachen an. Jetzt geht es darum, sich komplett neu zu erfinden und wieder unternehmerisch zu handeln. Diese Konzerne müssen ein bisschen wieder ticken wie Startups.
So sehen das wohl auch einige Autobauer. Kommende Woche Donnerstag will etwa VW einen Plan für den Umbau des Konzerns vorlegen. Dem Vernehmen nach müssen Milliarden Euro gespart werden. Auch bei VW will die Belegschaft gegen die Pläne protestieren.
Johannes Rupprecht hat berichtet, man weiß ja gerade nicht genau, welche Krise in Deutschland als schlimmer empfunden wird, die des Nationalteams oder doch die der Autoindustrie, wie eben beim Volkswagen-Konzern, der auch viel Geld in Fußballsponsoring steckt. Volker Obermeier aus unserer Wirtschaftsredaktion bei mir im Studio, hallo.
Hallo.
Wenn wir bei VW beginnen, was kommt da jetzt auf die weltweit mehr als 650.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu?
VW-Chef Oliver Blume will den Konzern mit seinen zahlreichen Marken de facto neu aufstellen, um nicht zu sagen neu erfinden. Der einst so rentable Hersteller, der verkauft ja weniger Autos, hat über Jahrzehnte gewachsene, um nicht zu sagen verwachsene Strukturen und vergleichsweise hohe Produktionskosten. Er ist mit Zöllen in den USA ebenso konfrontiert wie mit der Elektrokonkurrenz aus sowie in China. Hinzu kommt noch die schwache Konjunktur auf dem wichtigen europäischen Markt und auch ein anderes Mobilitätsverhalten. Das alles sind ein paar der Faktoren, die ein Umlenken notwendig machen und bei der Volkswagen AG wohl in Summe die 100.000 Jobs weniger bedeuten, ein Sechstel weniger in den kommenden 4 bis 5 Jahren. Das trifft das Management und die Menschen an den Produktionsstraßen, vor allem in Deutschland.
Offiziell gewissermaßen bestätigt ist noch keiner dieser kolportierten Punkte. In der kommenden Woche am Donnerstag soll sich der Aufsichtsrat mit den Plänen des Vorstandschefs befassen. Was ist zu erwarten?
Ja, es soll da weniger jetzt um die Zahl der Köpfe, sondern mehr um die Höhe der Kosten gehen. Die Vorhaben, die bisher übrigens kaum bis nicht dementiert wurden, die sind radikal. Die gehen also wirklich an die Wurzel und damit an das Selbstverständnis des Konzerns. Die Palette reicht da von einer Ausgliederung der Kernmarke VW über eine Bündelung der diversen Automarken, über Werkschließungen in Deutschland bzw. Produktionseinschränkungen bis hin zu Verlagerungen nach Osteuropa. Entwickeln in Wolfsburg, bauen prima in der Bundesrepublik und weltweit verkaufen, das wird zunehmend ein Auslaufmodell. Der VW-Konzern ist mit Marken und Beteiligungen komplex, um nicht zu sagen sehr komplex aufgestellt. Er hat wichtige Entwicklungen zu spät erkannt, Stichwort E-Mobilität. Er hat Probleme nicht in den Griff bekommen, etwa bei der eigenen Softwareentwicklung. Und die wichtigsten Marken wie VW, Audi, Porsche, Skoda, die haben zu wenig Schnittmengen. Also das wird ein langer, sehr langer Weg werden, sollte er eingeschlagen werden.
Schon lange bekannt ist auch die schwierige Gemengelage bei den Eigentümern von VW. Da gibt es die Familien Porsche und Piëch, aber auch das Land Niedersachsen, das 20% der Anteile hält. Und auch die Gewerkschaft spielt im VW-Konzern eine bekanntermaßen zentrale und wichtige Rolle. Wie soll da diese, nennen wir es, Sanierung gelingen?
Ja, da sind wirklich viele, viele Hände am Lenkrad. Die Gewerkschaft sieht die SPD-geführte Regierung in Hannover an ihrer Seite und Werkschließungen sollen natürlich verhindert werden. Aber weniger Absatz heißt weniger Auslastung und weniger Gewinn bei der Kernmarke Volkswagen. Da nähert sich die Marge bereits nahe der Nullgrenze. Also da wird es noch ein sehr hartes Ringen geben, sei es bei Standorten, Kosten oder Ausgliederungen. Da geht es bei VW immer natürlich auch um Machtfragen. Ohne Stellenabbau und Produktionsanpassung wird es aber nicht gehen. Wohl werden auch Beteiligungen verkauft werden. Vielleicht auch das eine oder andere Werk an die chinesische Konkurrenz. Auf dem Weg zum Ziel werden Eigentümer, Management und Gewerkschaft neu denken und lenken müssen und einige Tabus brechen.
Und die Gewerkschaft hat schon angekündigt, nicht nur VW, sondern auch Mercedes-Benz einen heißen Sommer zu bescheren. Denn auch bei Mercedes rumpelt es, wie man so sagt. Der Absatz sinkt, die Kosten steigen. Was plant die Mercedes-Führung?
Ja, vereinfachend der Modellpalette wie bei VW und eben vor allem eine Rückkehr zur 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich. Auch Mercedes hat massive Absatzprobleme in China. Für alle deutschen Hersteller war ja die Volksrepublik lange ein verlässlicher Gewinnbringer. Das ist vorbei, auch wegen der schwachen Konjunktur in China selbst. Und das verschärft noch einmal den Sparkurs der Schwaben.
Und ebenfalls bekanntermaßen ist Österreichs Industrie, die Autozulieferindustrie, sehr eng mit den deutschen Herstellern verbandelt, verflochten. Welche Folgen wird das für die österreichische Zulieferindustrie haben?
Ja, die Folgen sehen wir ja schon. Wie in Deutschland verliert der Sektor Jobs. Ein Beispiel ist etwa AVL List in Graz, wo hunderte Stellen in der Entwicklung und Forschung wegfallen. Auch zeigt der Trend hin zum Elektroantrieb Wirkung, weil weniger Teile als beim Verbrenner gebraucht werden. Der Kostendruck bei den Herstellern, den spüren die Zulieferer, egal wo die Autos gebaut werden, denn in der Branche entscheiden oft Centbeträge, ob es einen Auftrag gibt oder eben nicht.
Als Alternative gelten die chinesischen Hersteller. Sind die eine Alternative für die österreichische Fahrzeugindustrie?
Ja, eines vorweg, auch die schauen massiv auf die Kosten, wenn es um Zulieferungen geht. Die Hersteller, die drängen natürlich und jedenfalls nach Europa, für sie ein wichtiger Markt und man will sich auch Importzölle sparen. Magna zum Beispiel fertigt für zwei chinesische Marken, auch Voestalpine etwa liefert Stahl an das BYD-Werk in Ungarn. Wir erleben in der Branche gerade sehr, sehr viel an Transformation beim Antrieb und den Komponentenherstellern.
Volker Obermeier war das, der Automobilexperte unseres Wirtschaftsressorts. Dankeschön.
Sehr gerne.
Zur sogenannten, weil selbsternannten Reformpartnerschaft. Damit gemeint ist eine Art Dauerarbeitskreis von Bund, Ländern und Gemeinden. Vor zwei Tagen hat diese Reformpartnerschaft mit großem Stolz einen Verhandlungsdurchbruch verkündet, beispielsweise beim Gesundheitswesen. Dieser Verhandlungsdurchbruch hat nicht nur großen Beifall ausgelöst, sondern auch viel Skepsis bei Expertinnen und Experten. Die Regierungskoalition aus ÖVP, SP und NEOS sah sich am Vormittag daher veranlasst, ihre Big Points von kürzeren Wartezeiten bis zur Entlastung der Spitäler in einem Hintergrundgespräch eingehend zu erläutern. Die Infos von Julian Paschinger.
Die Regierungsparteien machen heute erneut Werbung für die geplanten Reformen im Gesundheitsbereich. Da sei sehr wohl einiges gelungen, daher wolle man darauf heute noch einmal einen besonderen Fokus legen. Betont wird etwa der geplante Ausbau der Primärversorgungszentren auf 600 bis zum Jahr 2040. Gemeinsam mit den neuen Fachärztezentren soll das die Spitäler entlasten und für raschere Arzttermine sorgen. Wann werden die Patienten das alles bemerken? SPÖ-Gesundheitsministerin Corinna Schumann bittet um Geduld.
Jetzt ist mal unser Weg, dass wir die Versorgung verbessern, und das braucht natürlich ein bisschen Zeit, aber die Zielrichtung ist, dass wir unsere Pläne zur Verbesserung der Versorgungsstruktur so rasch wie möglich auf den Weg bringen.
Besonders betont hat man heute auch die jetzt verankerte gemeinsame Planung des regionalen Gesundheitssystems. Länder und Sozialversicherungen sollen die Spitäler und den niedergelassenen Bereich künftig nicht mehr parallel, sondern gemeinsam steuern.
Da geht es um ein Miteinander und eine gemeinsame Planung, und das verbindlich, und das ist die Qualität dieser Gesundheitsreform, nicht mehr einzelne Silos, sondern ein Zusammenwirken aller Teile im Interesse der Patientinnen und Patienten.
Die zuvor lange diskutierte Kompetenzverschiebung hin zu einem Player im Gesundheitsbereich brauche es gar nicht, wenn die gemeinsame Planung gut gelinge, sagt auch ÖVP-Verhandler August Wöginger. Auch Bund und Länder sollen künftig noch intensiver zusammenarbeiten und planen, um verbindliche Ziele für 15 Jahre festzulegen. Bei Konflikten soll es statt Blockaden neue Schiedsgerichte geben, die dann auch zu einer Entscheidung kommen, sagt NEOS-Gesundheitssprecher Johannes Gasser.
Über die Bundeszielsteuerungskommission werden einerseits Schlichtungsverfahren eingeführt. Die genaue Ausgestaltung ist hier natürlich noch offen, aber da geht es darum, dass verbindliche Wege auch wirklich umgesetzt werden.
Ob und welche Sanktionen es geben soll, wenn sich etwa ein Bundesland nicht daran hält, dass ein Spital geschlossen werden soll, muss aber erst geklärt werden. ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker hat das zuletzt ja nicht ausschließen wollen. SPÖ-Gesundheitsministerin Corinna Schumann sagt heute dazu:
Also von Spitalschließungen ist überhaupt nicht die Rede, sondern es geht darum, dass wir Versorgungsstrukturen haben, die gut für die Patientinnen und Patienten wirken. Und es kann natürlich sein, dass Dinge sich weiterentwickeln, dass man sagt, ein kleineres Spital wird vielleicht ein spezialisierteres oder wird ein Facharztzentrum oder wird ein PVE oder entwickelt sich in einen Standort der Übergangspflege. Das ist etwas, was natürlich dann gemeinsam geplant werden muss.
Viele Details müssen noch fertig verhandelt werden. Bis zum Herbst will die Regierung dann konkrete Gesetzesvorhaben vorlegen.
Julian Pasching hat berichtet, was immer am Ende genau herauskommt bei der sogenannten Reformpartnerschaft. Zur Umsetzung wird es in einigen Fällen eine Zweidrittelmehrheit, allgemeinhin Verfassungsmehrheit genannt, im Nationalrat brauchen. ÖVP, SPÖ und NEOS benötigen also zumindest die Zustimmung entweder von FPÖ oder Grünen. Die zwei Oppositionsparteien haben sich dazu heute sehr zurückhaltend zu Wort gemeldet, in einigen Punkten auch mit Kritik. Felix Nowak berichtet.
Kein großer Wurf, sondern bestenfalls Reformchen, so bewerten die Grünen die Ankündigungen. Parteichefin Leonore Gewessler sieht lediglich den kleinsten gemeinsamen Nenner der Verhandler, den man teilweise mit der Lupe suchen müsse.
Ich sehe da keine echte Partnerschaft zwischen dem Bund und den Bundesländern. Mir kommt eher vor, da ist eine mutlose Regierung auf Landeshauptleute getroffen, denen gut durchgesetzt haben, was alles nicht geht.
Bestes Beispiel sei die Gesundheit, so Gewessler. Hier sei den Verhandlern der Mut ausgegangen. Die selbst gesteckten Ziele habe man klar verfehlt.
Die zentrale Aufgabe ist, dass wir Bundesländer übergreifend aus einer Hand planen und finanzieren. Die Frage muss man lösen, damit man in diesem Land für alle Menschen die gleiche Versorgung sicherstellen kann, und zwar unabhängig davon, ob sie in Oberwart oder Fürstenfeld oder im Bregenzer Wald oder in der Südoststeiermark sitzen, wo ich herkomme. Und das ist die zentrale Aufgabe. Da wurde viel angekündigt, aber nichts geliefert.
Bis Jahresende brauche es von der Regierung noch einen ordentlichen Packen Reformwillen. Auf die Frage, ob dazu auch die Schließung von Spitälern soll, gibt es von den Grünen heute keine klare Antwort. Bislang kann die Partei jedenfalls nur vereinzelt Positives erkennen, etwa beim weiteren Ausbau der Primärversorgungszentren, den sie selbst in der Regierung forciert haben. Eine Zustimmung zu Zweidrittelmaterien, wie etwa im Energiebereich, lässt Parteichefin Gewessler offen. Erst müssten konkrete Gesetze vorgelegt werden. Noch weniger können oder wollen die Freiheitlichen heute zu den Ankündigungen sagen, denn ihnen sei bislang rein gar nichts vorgelegt worden, wie FPÖ FPÖ-Vize-Clubchefin Dagmar Bilakovic am Rande einer Pressekonferenz sagt.
Ich sage Ihnen jetzt ganz ehrlich, wir kennen ein bisschen, also es ist uns gar nichts präsentiert worden in dieser Woche. Es mag sein, dass die Medien da mehr wissen. Uns wurde nur gesagt, dass es ganz viel zu tun gab aufgrund dieser Reformpartnerschaft. Den Inhalt kennen wir nicht.
Eine mögliche Zustimmung zu Zweidrittelmaterien lassen daher auch die Freiheitlichen offen.
Viel über das Gesundheitssystem haben wir schon gehört in diesem Mittagsjournal. Wir bleiben in diesem Themenfeld und schauen darauf, wie angehende Ärztinnen und Ärzte ausgewählt werden bzw. zum Studium zugelassen. Seit 9 Uhr früh sitzen und schwitzen in der Grazer Stadthalle rund 2800 junge Leute über dem Medizinaufnahmetest. Nur jeder oder jede siebente wird genommen werden.
Die letzten Monate waren sehr intensiv. Ich war letzte Woche noch auf Matura-Reise, also ich habe es eher ein bisschen ruhiger angegangen.
Also ich habe mich mittelmäßig gut vorbereitet, 1,5 Monate. Physik bin ich noch nicht so gut, aber schauen wir mal, was heute wird.
Einige wirken sehr locker, andere nervös, viele wirken müde. Und das schon vor Beginn des stundenlangen Aufnahmetests. 382 Bewerberinnen und Bewerber werden ab Herbst Humanmedizin in Graz studieren. Dazu kommen 24 im Bereich Zahnmedizin.
Was dieser Test macht, ist schon die Studierfähigkeit zu testen,
erklärt Andrea Kurz, Rektorin der MedUni Graz. Wer einen Studienplatz hat, zieht das Studium auch durch.
So um die 90% schafft es eigentlich auch in der Mindestzeit.
Wir haben heuer 18 Studienplätze mehr zu vergeben und bis 2028 kommen wir zum Vollausbau und das sind dann tatsächlich 400 Plätze für den Fachbereich der Humanmedizin.
So MedUni-Vizerektor Erwin Petek. Das reiche laut den MedUni-Verantwortlichen aus, um dem Ärztemangel entgegenzuwirken. Vorausgesetzt, es werden verschiedene Spezialisierungen gewählt.
Derzeit macht jeder das Fach, das er machen will oder geht in eine Praxis, wo er will. Und das könnte man theoretisch ändern.
Könnte man das steuern in irgendeiner Form?
Ich glaube, wir werden steuern müssen.
An unterschiedlichen Fachinteressen würde es den jungen Bewerberinnen und Bewerbern in Graz jedenfalls nicht mangeln.
Eigentlich ist mein Ziel, Unfallchirurgin zu werden.
Anästhesie war sehr interessant.
Dermatologie oder vielleicht auch Gynäkologie.
Ich will schon Arzt werden, denke ich. Und ich weiß nicht, worauf ich mich spezialisieren werde. Das schaue ich noch an.
Rainer Liebig war für uns beim Medizinaufnahmetest in der Grazer Stadthalle mit dabei. 12 Uhr und 31 Minuten fast und damit Halbzeit in diesem Mittagsjournal. Was haben wir noch für Sie? In der Slowakei wird morgen darüber abgestimmt, ob Politikerinnen und Politiker lebenslang vom Staat Geld bekommen sollen und ob eine Antikorruptionsstaatsanwaltschaft nicht doch was Gutes wäre. Rund 900 Gletscher gibt es in Österreich nur. Wie lange noch? Dazu ein Gespräch mit der Gletscherforscherin Andreas Fischer. Und Dolly, Sie wissen schon, das Klonschaf wäre bald 30 geworden. Was die Wissenschaft bis heute von diesem Experiment hat, hören wir später auch. Jetzt gleich aber ins Baltikum, gemeint die drei Staaten Estland, Lettland und Litauen. Die fühlen sich spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von Russland bedroht. Die baltischen Staaten investieren große Summen in ihre militärische Verteidigung. Litauen geht nun einen Schritt weiter und setzt auf nukleare Abschreckung. Litauen will nämlich Atomwaffen auf seinem Staatsgebiet erlauben. Dafür muss die Verfassung geändert werden. Die ersten Schritte wurden schon eingeleitet. Hartmut Fiedler liest einen Bericht von Thomas Lafroukaitis.
Präsident Gitanas Nauseda hat die Vertreter von Regierung und Parlament am Donnerstagmorgen in den Präsidentenpalast in Vilnius geladen, um über die Abschaffung des Verfassungsparagrafen zu beraten. Fast alle im litauischen Parlament vertretenen Parteien sind sich einig. Paragraph 137 soll gestrichen werden. Die Verfassung und der Paragraph sind in den 1990er Jahren entstanden, unter völlig anderen geopolitischen Bedingungen. Damals ging es darum, den Abzug der sowjetischen Truppen zu besiegeln. Das sagt der Sozialdemokrat und Parlamentspräsident Juozas Olekas bei der gemeinsamen Pressekonferenz. Präsident Nauseda betont, Litauen bleibt ein friedliches Land und hält weiterhin an den Konventionen gegen die Verbreitung von chemischen, biologischen und atomaren Waffen fest. Die Abschaffung des Verbots ist ausschließlich für den Krisenfall gedacht. Nun geht es darum, in Gesprächen mit Bündnispartnern freie Hand zu haben. Präsident Nauseda zeigt sich dabei sowohl für die nukleare Abschreckung der USA als auch Frankreichs offen. Präsident Emmanuel Macron hat im März ein eigenes europäisches Nuklearabschreckungssystem vorgestellt. 9 Länder haben sich bereits angeschlossen, zuletzt Norwegen. Finnland erwägt den Beitritt, nachdem es sein eigenes Verbot für atomare Waffen aufgehoben hat. Doch wenn man Verteidigungsminister Robertas Kaunas fragt, fällt die Antwort eher zugunsten der USA aus. Schon Anfang Juni hat der Sozialdemokrat offengelegt, dass Litauen mit den USA in Gesprächen über nukleare Abschreckung ist. Die Sicherheitsexpertin Neringa Bladaitė von der Universität Vilnius.
Das Atomwaffenarsenal der USA ist 15-mal größer als das Frankreichs. Und die US-Atomwaffendoktrin ist schon länger auf die Verteidigung anderer Länder ausgelegt.
Dazu kommt:
Litauen pflegt ein besonderes strategisches Verhältnis mit den USA. Verhandlungen über Atomwaffen würden aber in jedem Fall über die NATO laufen,
betont Bladaitė. In Litauen ist nun das Parlament am Zug. Das Verbot könnte also frühestens zu Weihnachten aufgehoben werden.
Weiter in die Slowakei, wo morgen eine Volksabstimmung abgehalten wird, bei der es um die Abschaffung lebenslanger Zahlungen an Spitzenpolitikerinnen und Politiker geht und um die Wiedereinführung der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft. Initiiert wurde die Volksabstimmung von einer kleinen Oppositionspartei und laut Umfragen ist zu erwarten, dass sie schon aus formalen Gründen scheitern wird, weil die Abstimmungsbeteiligung voraussichtlich unter den erforderlichen 50% bleiben wird. Trotzdem werden Beobachter in der Slowakei die Abstimmung als politischen Gradmesser vor den Kommunalwahlen im Herbst. Aus der slowakischen Hauptstadt Bratislava berichtet Paul Krise.
Straßenmusik hallt durch die Altstadt von Bratislava. Asiatische Reisegruppen schieben sich langsam durch die engen Gassen. Auf den ersten Blick weist in der slowakischen Hauptstadt wenig darauf hin, dass morgen eine landesweite Volksabstimmung stattfindet. Werbeplakate gibt es kaum und die meisten von uns befragten Passanten haben nicht vor, zur Abstimmung zu gehen.
No, I'm not planning to.
No, I don't think so.
I have to check it because I missed.
In den sozialen Medien versuchen die Initiatoren des Referendums derweil Wahlberechtigte zu mobilisieren. Die kleine Oppositionspartei der Demokraten, die im Parlament nicht vertreten ist, hat das Referendum ins Rollen gebracht und bewirbt ihr Anliegen in Videos mit einer goldenen Badewanne, dem Symbol für Korruption. Der Publizist Michael Chworecki, selbst ein landesweit bekannter Kritiker der Fico-Regierung, hält das Referendum für eine wichtige Protestaktion der Opposition. Die Erfolgsaussichten schätzt er allerdings als gering ein.
Dieses Referendum wird sicherlich scheitern an niedriger, sehr niedriger Wahlbeteiligung. Auch dieses Datum, Beginn der Ferienzeit, wenn viele weg sind, es gibt Schulferien, das droht tatsächlich ziemlich kolossal zu scheitern.
Meinungsforscher in der Slowakei sehen das ähnlich. Laut aktuellen Umfragen dürfte das Referendum die notwendige Mindestbeteiligung von 50% der Wahlberechtigten weit verfehlen. Tatsächlich gab es seit der Unabhängigkeit der Slowakei nur ein einziges landesweites Referendum, das gültig war, nämlich die Abstimmung über den EU-Beitritt im Jahr 2003. Abgestimmt wird morgen über zwei Fragen. Die erste betrifft die Abschaffung einer lebenslangen Pension für alle, die mindestens zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten als Regierungschef gedient haben. Bisher profitiert von dieser Politikerpension nur ein Mensch in der Slowakei, nämlich der amtierende Regierungschef Robert Fico. Die zweite Frage betrifft die Wiedereinführung der Sonderstaatsanwaltschaft für Korruption und der Nationalen Kriminalagentur. Beide Institutionen wurden unter Robert Fico abgeschafft. Ursprünglich sollte auch die Verkürzung der laufenden Legislaturperiode und die Ausrufung vorgezogener Parlamentswahlen Gegenstand der Volksabstimmung sein. Staatspräsident Peter Pellegrini strich diese Frage jedoch mit der Begründung, sie würde der Verfassung widersprechen. Die Fragestellung ist also abgeschwächt, das Interesse voraussichtlich gering und doch erfüllt das Referendum nach Ansicht des Publizisten Michael Chworecki eine wichtige Funktion.
Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit für die Opposition sichtbarer zu werden. Ich glaube, gerade diese oppositionelle Partei Demokratie, die Demokraten, nutzt das Referendum auch, um eigene Sichtbarkeit stärker zu machen im Land und die Protestbewegung auch wieder sozusagen zu motivieren.
Die Wahllokale in der Slowakei sind morgen von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Das Ergebnis der Volksabstimmung sollte noch in der Nacht auf Sonntag feststehen.
Vor knapp 5 Jahren haben die radikal-islamistischen Taliban die Macht in Afghanistan übernommen. Wieder übernommen, muss man sagen. 5 Jahre danach bröckelt die internationale Isolierung des menschenfeindlichen Schreckensregimes. Im Vorjahr hat Russland als erster Staat die Taliban als Regierung Afghanistans anerkannt und auch in der EU bemühen sich die Taliban um mehr Anerkennung. Der Besuch einer Delegation in Brüssel vergangene Woche wird von ihnen daher als wichtiger Erfolg gewertet. Miriam Beller berichtet.
5 Vertreter der Taliban waren vergangene Woche zu Gesprächen in Brüssel geladen. EU-Mitgliedsländer, allen voran Deutschland, aber auch Österreich, suchen ein Gegenüber, um wieder vermehrt Abschiebungen nach Afghanistan durchführen zu können. Dabei geht es, so heißt es, um afghanische Staatsbürger, die Straftaten begangen haben. Die Taliban wiederum möchten mehr eigene Diplomaten in afghanischen Botschaften in Europa unterbringen. Man reiche mit solchen Gesprächen den Taliban nicht die Hand, erklärte kürzlich der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz. Einladungen nach Europa sind für das Taliban-Regime ein diplomatischer Erfolg, sagt dagegen der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig.
Ja, gerade dass die Europäische Kommission jetzt im Namen der EU-Mitgliedstaaten eine Taliban-Delegation nach Brüssel eingeladen hat, ist natürlich eine Art von Legitimierung. Gerade die Taliban fahren da ziemlich stark drauf ab und haben entsprechende Statements abgegeben, wie sehr ihnen das hilft. Und sie haben die Hoffnung ausgedrückt, dass da jetzt konstruktivere Beziehungen daraus erwachsen. Das ist ja alles etwas, was sowohl die EU als auch die Regierung der einzelnen Mitgliedstaaten, darunter auch Österreich, eigentlich vermeiden wollen.
Seit ihrer Machtübernahme 2021 schränken die Taliban politische Freiheiten und vor allem die Rechte von Frauen und Mädchen immer weiter ein. Auch die humanitäre Lage in Afghanistan ist katastrophal. Rund 22 Millionen Menschen sind laut den Vereinten Nationen dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen. Gesprächskanäle mit den Taliban sind also durchaus notwendig, sagt Thomas Ruttig vom Afghanistan Analysts Network.
Ja, Europa und auch die UN, die das ja auch tut, muss mit den Taliban reden. Aber wenn nur Migration wirklich wichtig ist, Abschiebungen wirklich wichtig sind, dann geht das am Thema vorbei. Damit verletzt man die eigenen Werte, wenn man dann nämlich menschenrechtliche Themen, die humanitäre, die menschenrechtliche und wirtschaftliche Situation von 90% der afghanischen Bevölkerung, die unter oder an der Armutsgrenze leben, damit in den Hintergrund drängt und damit das eigentliche Thema verfehlt.
Für die dringend benötigte humanitäre Hilfe in Afghanistan, vor allem vor dem nächsten Winter, bräuchten die Vereinten Nationen heuer noch rund 1,5 Milliarden Euro von den Geberländern. Mehr als 80% dieser Summe sind derzeit aber noch nicht finanziert.
Wie Europa mit den Taliban umgehen soll, darum geht es heute Abend auch im Europa-Journal. Zu Gast bei Miriam Beller ist der österreichisch-afghanische Journalist Emran Feroz. Europa-Journal ab 18.25 Uhr gleich nach dem Abendjournal. Von Afghanistan, einem Land mit 3000 Gletschern, Sie merken, ich versuche elegant das Thema zu wechseln, von Afghanistan also einem Land mit 3000 Gletschern zurück nach Österreich, da gibt es rund 900 Gletscher, doch erstaunlich viele, aber wie lange noch? Dazu hat uns gestern die Nachricht erreicht, dass die Pasterze am Großglockner, das Wahrzeichen, quasi der Stephansdom unter den österreichischen Gletschern, kurz davor ist, auseinanderzubrechen. Den Rang als größter Gletscher Österreichs wird die Pasterze demnach noch heuer an den Gepatschferner im Tiroler Kaunertal abtreten müssen. Tobias Mayer und Robert Schuler berichten.
Die Eismassen der Pasterze erstrecken sich heute noch über gut 14 Quadratkilometer. Der Gletscher hat damit bereits die Hälfte seiner ursprünglichen Eisfläche eingebüßt. Jetzt droht der untere Teil komplett abzureißen. Denn die Pasterze hat eine Sollbruchstelle, den sogenannten Hufeisenbruch, eine Engstelle, die rasant abschmilzt, wie Gerhard Lieb von der Universität Graz schildert.
Wir hatten eine Breite im Jahr 2025 von 120 Metern, nicht? Also 120 Meter ist diese Verbindung noch breit. 2020 war sie 230 Meter.
Lieb geht wie andere Gletscherforscherinnen und Forscher davon aus, dass die untere Gletscherzunge noch heuer vom oberen Gletscherkörper abgetrennt werden wird. Erstmals seit 5000 Jahren wäre der Hufeisenbruch dann eisfrei. Gletscherforscher Bernhard Hinek von der Geosphere Austria.
Die Gletscher sind einfach wahnsinnig gute Anzeiger der Klimaerwärmung, weil sie relativ schnell reagieren. Das
kann man einfach sehen, vor allem wenn man an die Pasterze fährt, und viele Leute sind immer wieder erstaunt, wenn sie vor 20, 30 Jahren dort war, was das noch für ein großer Gletscher war, und jetzt sind da nur mehr vergleichbar kleine Eisreste übrig.
Sobald die Verbindung abreißt, ist die Pasterze offiziell nicht mehr der größte zusammenhängende Gletscher Österreichs. Dieser Titel geht dann an den Gepatsch-Ferner im Tiroler Kaunertal. Das Schicksal des noch größten Gletschers Österreichs hängt also sprichwörtlich an einem seidenen Faden.
Und ich bin jetzt live verbunden mit der Glaziologin, also der Gletscherforscherin Andrea Fischer. Willkommen wieder einmal im Mittagsjournal.
Guten Tag.
Frau Doktorin Fischer, was da jetzt mit der Pasterze passiert, ist in der Geschwindigkeit dann doch überraschend oder eh so erwartet und seit Jahren prognostiziert?
Es war zu erwarten, war aus den Eisdickenmessungen, den Massenbilanzmessungen prognostiziert. Natürlich ist das schon ein Schritt, ein Einschnitt auch in der Gletschergeschichte Österreichs und wird auch von weiteren drastischen Einschnitten gefolgt werden.
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Ihnen vor längerem schon, wo Sie relativ lakonisch gesagt haben, das Abschmelzen der Gletscher sei unaufhaltsam. Lässt sich zur Veranschaulichung sagen, wie viel Gletscherfläche es vor, sagen wir, 50 Jahren in Österreich gegeben hat und wie es in 2050 aussehen wird?
Wir sind leider schon mittlerweile dabei, in sehr kurzen Zeitabschnitten unsere Prognosen zu revidieren, und das markanteste Ereignis war, dass von den 900 Gletschern, die im Eingangsstatement erwähnt wurden, die es noch vor wenigen Jahren gab, in den letzten 5 Jahren 100 ungefähr abgeschmolzen sind, und dass wir noch erwarten müssen, dass in den nächsten 5 Jahren bis zu einem Drittel der Gletscher insgesamt verloren gehen. Und ich denke, diese Zahl wiegt viel stärker als die Verluste von ungefähr 3/4 der Fläche seit dem Jahr 1850, weil es einfach diese durchaus dramatische Beschleunigung im Gletscherrückgang widerspiegelt.
Bevor wir zu den möglichen Folgen kommen, eine touristische Zwischenfrage. Der Blick auf die Pasterze ist für viele ein Höhepunkt eines Ausflugs auf die Großglockner Hochalpenstraße. Was wird da 2050 noch zu sehen sein?
Im Jahr 2050 werden wir 3 verschiedene schöne Gebirgsseen wahrnehmen, die unter Umständen schon von einem Wald umrandet sind, wie wir es auch aus dem mittelholozänen Wärmeoptimum kennen, wo das schon einmal der Fall war. Mit der derzeitigen Klimaänderung müssen wir davon ausgehen, dass wir diese maximale Wärmephase des Holozäns überschreiten und damit die Waldgrenze noch etwas höher ansteigt, als sie damals war.
Aber wird man noch einen Rest Pasterze sehen?
Wir werden voraussichtlich einen kleinen Rest Pasterze sehen, ganz oben beim Johannesberg und in den Nordflanken eventuell noch des Großglockners. Allerdings werden diese Eisreste sehr klein werden. Aber die Pasterze und der Gepatschferner werden unter den letzten Eisresten Österreichs sein, und die werden um 2050 noch etwa 10% der heutigen Fläche ausmachen.
Die steigenden Temperaturen als Grund, als Ursache für die Gletscherschmelze will ich hier mal als bekannt voraussetzen. Was aber bedeutet das Verschwinden der Gletscher für das Mikroklima in den Alpen?
Rund um die heute existierenden Gletscher werden wir Änderungen in den Ökosystemen sehen. Die Vegetation steigt sehr rasch nach oben, den Pflanzen folgen die Tiere. Gleichzeitig taut natürlich der Permafrost auf, der teilweise im Untergrund ist, teilweise auch relativ nah an der Oberfläche. Und mit diesem Auftauen des Permafrostes, das sich sehr ungünstig ergänzt mit den von der Geosphere nachgewiesenen Verstärkung von starken Niederschlagsereignissen, erwarten wir auch eine verstärkte Murentätigkeit, die teilweise auch bewohnte Gebiete erreichen könnte. Auch eine Zunahme von Bergsturzaktivitäten ist in den nächsten Jahren zu erwarten, und eine Änderung der Ökohydrologie, also der ökologischen Regime in den Wässern, die von oben kommen, die ja wärmer sind, derzeit mehr Sediment enthalten, und insgesamt auch natürlich die Umlagerung der Sedimente stellt zum Beispiel für den Hochwasserschutz und für den Betrieb von Speicherkraftwerken, auch Flusskraftwerken, eine Herausforderung dar.
Aus dem Vorjahr, und das steht vielleicht im Zusammenhang mit dem, was Sie gerade gesagt haben, habe ich ein Zitat von Ihnen gefunden, das mich aufs Erste sehr erstaunt hat. Auf einem Tourismusseminar am Arlberg haben Sie demnach gesagt, dass es für Alpenbewohner und Gäste wahrscheinlich gut wäre, würden die Gletscher schnell abschmelzen. Wie können wir das verstehen?
Das ist wichtig, etwas auszuholen bei dieser Aussage. Wir stehen vor sehr markanten Umbrüchen im Hochgebirge. Ein Worst-Case-Szenario wäre für mich, wenn diese Umbrüche sich über 100 Jahre ziehen würden, weil wir davon ausgehen müssen, dass eben während dieser Phase extremer Umbrüche das Hochgebirge vorübergehend instabil wird und es sehr schwierig wird, dort Schutzmaßnahmen zu treffen. Man sehr gut beobachten muss, warnen muss, monitoren muss. Wenn nun diese Erwärmung rascher eintritt als prognostiziert, so wie es momentan aussieht, muss das im Hinblick auf die nötigen Veränderungen auch bei den Schutzbauten, bei den Monitoring-Maßnahmen nicht unbedingt ein Nachteil sein, weil dann diese Anpassungsmaßnahmen zwar sehr rasch und konzentriert, aber über einen relativ überschaubaren Zeitraum fällig werden. Wenn jetzt der Umbau zum Beispiel der Gletscherskigebiete in eisfreie Skigebiete sehr rasch erfolgen kann, sind diese Maßnahmen besser bewältigbar, als wenn es sich im wahrsten Sinn um Jahrhundertprojekte handelt.
Wir und es wird aus jetziger Sicht schneller gehen. Und es wird aus jetziger Sicht schneller gehen.
Es wird aus jetziger Sicht mit dem rascher gehenden Klimawandel relativ rasch gehen, dass die Gletscher verschwinden. Wir haben noch vor wenigen Jahren 10% der Gletscherfläche erwartet gegen Ende dieses Jahrhunderts. Mittlerweile sind wir bei 10% der Gletscherfläche zur Mitte dieses Jahrhunderts. Das klingt wie ein Nachteil im Hinblick auf die Stabilität und den Aufwand, der damit zusammenhängt, kann das ein Vorteil sein, auch wenn natürlich die Tatsache, dass die Gletscher verschwinden, tragisch ist.
Sagt die Gletscherforscherin Andrea Fischer. Danke, dass Sie für uns Zeit gehabt haben.
Vielen Dank, schönen Tag.
Dankeschön, Ihnen auch. Von der Gletscherforschung zur Genetik. Am Sonntag vor 30 Jahren wurde Dolly geboren, das wohl berühmteste Schaf der Welt. Geklont aus einer einzigen Zelle galt Dolly vielen als Durchbruch für die Wissenschaft und vielen aber auch als Schreckensszenario. Zum befürchteten Klonmenschen ist es zwar nie gekommen, wie Dollys Geburt die Wissenschaft aber trotzdem bis heute prägt, berichtet Raphael Krapscher.
Ein blökendes Schaf. Nichts Besonderes möchte man meinen. Und doch hat genau dieses Schaf vor 30 Jahren die Wissenschaft auf den Kopf gestellt. Denn Dolly war der erste Klon, der aus einer Euterzelle eines erwachsenen Schafes entstanden ist. Der Biotechnologe Eckart Wolf von der Ludwig-Maximilians-Universität München erklärt.
Nun, das Revolutionäre daran war, dass das Dolly-Experiment eigentlich gezeigt hat, dass Entwicklung umkehrbar ist. Dass der Kern der differenzierten Zelle in einen totipotenten Zustand zurückversetzt wird und sich daraus eben ein kompletter Organismus, nämlich Dolly, entwickeln kann.
Denn wie sich Zellen entwickeln, wurde bis zu Dollys Geburt als eine Art Einbahnstraße gesehen. Die Annahme war, dass sich eine Zelle, die sich zum Beispiel bereits zu einer Euterzelle entwickelt hat, nicht mehr zurückentwickeln kann. Klonschaf Dolly hat aber das Gegenteil bewiesen. Und diese Erkenntnis prägt die Forschung bis heute. Denn aus der Frage, wie genau die Zellentwicklung funktioniert, ist schließlich eine der wichtigsten Technologien der modernen Medizin entstanden, die sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. Auch in Wien wird damit geforscht, etwa am Institut für molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, wo Laborleiter Nicolas Rivron täglich mit den Stammzellen arbeitet.
Was wirklich zählt, ist das Wissen, das aus den damaligen Experimenten entstanden ist. Wir konnten danach beginnen zu verstehen, wie sich der menschliche Embryo in den ersten Wochen entwickelt und damit dann auch ganz konkrete medizinische Probleme lösen, zum Beispiel den Prozess der künstlichen Befruchtung verbessern.
Das klassische Klonen selbst, also das Kopieren eines ganzen Lebewesens, spielt in der Forschung heute hingegen eine kleinere Rolle. Es wird zwar noch geklont, aber nur in Ausnahmefällen, etwa in Eckart Wolfs Labor.
Wir arbeiten zum Beispiel an genetisch modifizierten Schweinen, entweder als Krankheitsmodelle für die Medizin oder aber als Spender von Zellen oder Organen für die Xenotransplantation.
Das Team um Wolf klont Schweine also nur, um die Tiere besser zu erforschen und ihre Organe für kranke Menschen zu züchten. Das Klonen von Menschen ist hingegen bis heute weltweit verboten, denn es gilt als biologisch hochriskant und auch als ethisch inakzeptabel.
Auf den Semmering jetzt und zum Theater. Das ehemalige Südbahnhotel am Semmering wird auch heuer wieder zum Schauplatz der Festspiele Reichenau. Im morbiden Jahrhundertwende-Ambiente wird die Dramatisierung von Tolstois Historienroman Krieg und Frieden gegeben. Unter den Schauspielern ist auch Martin Schwab.
2000 Seiten hat ja der Roman und das muss man eindampfen auf 3 Stunden Vorstellung. Und das ist auch ein Kunststück,
sagt Burgschauspieler Martin Schwab. Er hat reichlich Reichenau- und Südbahnhotelerfahrung und spielt heuer den Grafen Balkonski. Das ist eine von insgesamt 580 Figuren, die Tolstoi in seinem Historienpanorama aufstellt, das zwischen 1805 und 1812 spielt. 14 dieser Figuren greift Regisseur Philipp Haus heraus.
Wir haben kein Best-of gemacht, sondern wir haben versucht, wie kann man die Menschen, die wir da auf der Bühne haben, wie kann man die möglichst so erzählen, dass ich mich zu denen in Verbindung setzen kann als Zuschauer, als Zuschauerin.
Und warum sich überhaupt in einen Krieg einmischen und dann auch noch auf der falschen Seite?
Auf der falschen Seite?
Ja, Napoleon ist der größte Mensch unserer Zeit.
Haus fokussiert seine Bühnenfassung, die zwischen politischem und privatem pendelt, zwischen Krieg und Frieden also, auf das Beziehungsdreieck zwischen dem modernen Pierre, dem Zyniker André, und der unabhängigen, aufgeweckten Natascha, die zu Beginn des Stückes erst 13 Jahre alt ist und von Johanna Mahaffy verkörpert wird.
Sie verändert sich natürlich auch wie alle anderen im Stück, verliert aber irgendwie nicht diese Hoffnung und auch diesen Glauben und kämpft so für den Frieden.
Es gibt niemanden, der pazifistischer über Russlands Geschichte geschrieben hat, glaube ich, als Tolstoi, weil für ihn wirklich Krieg das Allerschrecklichste ist, was es gibt.
Warum ziehst du diesen Krieg, André? Du hältst doch Napoleon nicht für den Antichristen.
Das hat nichts mit Napoleon zu tun.
Warum also?
Ich weiß es nicht, weil ich muss.
Anhand der napoleonischen Kriege, so Haus, erkläre Tolstoi, wie viele Räder ineinander greifen, um Geschichte zu formen und wie Mechanismen von Krieg funktionieren, egal um welchen Krieg es sich handle. In der multiperspektivischen Anti-Heldengeschichte werde Krieg nicht abgebildet, sondern über seine Wirkung beschrieben.
Also lange bevor wir das ja im 20. Jahrhundert kannten, was so posttraumatische Belastungsstörungen oder solche Sachen angeht, beschreibt er eigentlich sehr eindrucksvoll, wie diese jungen Menschen, die da in den Krieg ziehen, alle verwundet, aber auch seelisch verwundet wiederkommen.
Und in welchem Zustand die Mütter waren, das ganze Dorf, nur Schluchzen und Tränen.
Unser Ehrgeiz ist es, dass man reingehen kann, wenn man das Werk gelesen hat und es genießen kann, aber auch, dass man kommen kann, wenn man es nicht gelesen hat und es trotzdem genießen kann und trotzdem verstehen kann.
Das Publikum wird vom prunkvollen Speisesaal, in dem der erste und zweite Teil spielen, in den oberen Walldorfsaal geführt, der mit seiner Terrasse und dem Panoramablick auf den Semmering zum Herzstück des Hauses zählt. Und vielleicht wird dieses Erlebnis zum Anreiz, sich der Herausforderung der Romanlektüre zu stellen. Denn, so Martin Schwab abschließend:
Keiner soll sagen, ah, jetzt kenne ich das Stück, jetzt habe ich es ja am Semmering gesehen. Nein, in die nächste Buchhandlung gehen und sich diese 2000 Seiten kaufen und sie in einer kühlen Ecke verschlingen.
Krieg und Frieden am Semmering, der Schauspieler Martin Schwab in einem Beitrag von Katharina Mehnhofer. Wir nähern uns dem Ende des Mittagsjournals. Tom Brandenberger hat den Nachrichtenüberblick.
2 Tage nach der nächtlichen Einigung zur Reformpartnerschaft hat die Regierung heute noch einmal den Fokus auf die Ergebnisse im Gesundheitsbereich gerichtet. Besonders betont wurde bei einer Pressekonferenz die nun gemeinsame Planung von Bund, Ländern und Sozialversicherungen. Bei Konflikten soll es statt Blockaden neue Schiedsgerichte geben. Ob es im Falle des Falles auch Sanktionen geben wird, ist aber noch unklar. Mit Zurückhaltung und Kritik reagiert die Opposition auf die Ergebnisse der Reformpartnerschaft. Die grüne Parteichefin Gewessler spricht von einem Reförmchen. Hier hätten Landeshauptleute einer mutlosen Regierung erklärt, was alles nicht gehe. Generell warte man aber jetzt auf konkrete Gesetzesvorschläge, sagt Gewessler. Gar nichts sagen will vorerst die FPÖ. Die Regierung habe bisher nichts übermittelt, daher könne man die Ankündigungen auch nicht bewerten. Beim deutschen Autobauer Mercedes gehen heute tausende Beschäftigte gegen den geplanten Sparkurs auf die Straße. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligen sich rund 20.000 Menschen an den Protesten. Der Konzern hat die jährliche tarifliche Sonderzahlung verschoben und will die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich ausweiten. Einen drastischen Sparkurs inklusive Personalabbau will auch der VW-Konzern umsetzen. Die Gewerkschaft kündigt als Reaktion einen heißen Sommer für die Autobranche an. In Teheran haben die mehrtägigen staatlichen Trauerfeierlichkeiten für Ayatollah Ali Khamenei begonnen. 4 Monate, nachdem der 86-Jährige von den USA getötet wurde. Der Leichnam Khameneis wurde zur Aufbahrung auf dem Platz der großen Moschee gebracht. Laut den Behörden wollen zwischen 15 und 20 Millionen Menschen an den Trauerfeierlichkeiten in insgesamt 5 Städten teilnehmen. Auch zahlreiche ausländische Gäste werden erwartet, nicht aber hochrangige aus der Europäischen Union.
Danke, Tom Brandenburger. Ferienbeginn in Ostösterreich haben wir am Wochenende mit vielen Veranstaltungen und Festivals, das Donauinselfest zum Beispiel in Wien. Die Frage daher an Daniel Zeinlinger bei mir im Studio, das Wetter? Dafür sollte eigentlich passen.
Auf jeden Fall, was die Temperaturen betrifft, ganz genau, die sind nämlich gemäßigt in den nächsten Tagen mit Höchstwerten zwischen 21 und 29 Grad. Aber das Wetter ist nicht ganz beständig, denn schaueranfällige Luft kommt immer wieder zu uns und das nicht nur am Wochenende, sondern auch Anfang nächster Woche. Heute Nachmittag geht es auf jeden Fall in Richtung Sonne in den nächsten Stunden. Die vereinzelten Regenschauer, die jetzt noch da sind, die hören bald auf. Die Temperaturen steigen noch ein wenig. Der Bügewind, der bleibt bis zum Abend. Erst dann wieder nachlassen. Morgen, der Samstag, wird dann der sonnigere Tag vom Wochenende, auch wenn Wolkenfelder durchziehen. Besonders in Niederösterreich und in Wien können diese Wolken manchmal dicht sein. Schauer sind morgen aber die Ausnahme. Der Sonntag schaut dann anders aus, da wird es nämlich unbeständig. Und zwar in ganz Österreich können da im Laufe des Tages Regenschauer und Gewitter vorkommen. Die Sonne wird auch wieder mit dabei sein, länger vor allem am Vormittag in Vorarlberg, Tirol, Kärnten und im Süden der Steiermark.
Danke, Daniel Zeinlinger. Das war das Mittagsjournal am 3. Juli für das Team mit Stefanie Leodold, der Regie, Wilhelm Wimmer, Technik und alle anderen Beteiligten verabschiedet sich Franz Renner. Haben Sie einen guten Tag. Hier ist es und hier kommt gleich Punkt 1.